Patrick, mein Guter, was ist doppelt so gut wie 7?
14.
Richtig. Ha, endlich jemand, der meine Openings richtig mit mir machen kann. Ha, Johannes. Hallo alle zusammen zu einer neuen Seitenfolge von Mehrspieler, weil ich heute nämlich Max hier nicht mit Johannes sitze, sondern mit oder beziehungsweise übers Internet verbunden bei mit irgendwie verbunden mit dem lieben Patrick. Hallo Patrick.
Was geht, Welt?
Und
was geht, Max?
Patrick ist ja gerade nicht so viel aus Gründen. Ich bin mehr zu Hause als sonst. Und bei dir?
Ja, ich nicht. Ich bin genauso viel zu Hause wie sonst.
Das ist auch gut, das ist ein gutes Stichwort, denn Patrick und ich haben uns durchs exzessive Zuhausebleiben ja auch kennen und lieben gelernt. Nee, so schlimm ist es auch nicht. Aber
nee, doch, genauso schlimm.
Wir beide, was habe ich nur getan, dass ich dich eingeladen habe?
Das frage ich mich auch.
Wir beide haben eine ganz, ganz große Liebe für die Final Fantasy Reihe. Leute, die die Sendung hier schon mal gehört haben, wissen das bei mir auf jeden Fall. Bei Patrick ist das mindestens genauso schlimm, würde ich mal sagen.
Ja, ungefähr.
Und der deswegen habe ich auch natürlich ganz doof und witzig mit der Zahl 7 angefangen. Das ist nämlich Patricks Lieblingsteil, sich jetzt bestimmt, dass das Remake freuen würde, wenn er denn derzeit Möglichkeiten hätte, es sofort zu spielen.
Ja, mein kleiner Bruder hat schon die freudige Nachricht erhalten, dass er mir ganz freiwillig seine PS4 leihen wird nächsten Monat. Nicht mal nächsten Monat, ist ja gleich quasi.
Richtig, ganz freiwillig. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ich werde auch wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Umstände mir das Ganze gönnen. Ursprünglich wollte ich ein bisschen abwarten, schauen, wird es vielleicht auch für die PlayStation 5 angekündigt und habe ich dann wirklich Lust, mir das Ganze für die PS4 zu holen und am Ende muss man
oder gucken, kommt das zum PC oder muss der Patrick sich bei Max einnisten? Das war eigentlich
Ich dachte, du kriegst die PlayStation deines Bruders ganz freiwillig.
Ja, weil ich ja jetzt ummodeln musste. Ich habe eigentlich für mich schon beschlossen, dass ich mich zu Release dann bei dir einniste, aber das hat sich dann, glaube ich, gerade erstmal gegessen.
Ja, das hat sich, also du kannst gern kommen auf eigene Gefahr und wir verraten es natürlich keinem. Und ihr, liebe Hörer, habt das alles gar nicht gehört. Wir reden heute nämlich nicht über Final Fantasy VII Remake, so toll das auch bestimmt wird oder so interessant und spannend das zumindest auf jeden Fall wird. Wir reden eben über die doppelt so große Zahl Final Fantasy XIV. Der Grund dafür, dass ich mir Final Fantasy XIV mal genauer angucken wollte, ist, dass es ein MMORPG ist und damit ein Spiel, das ich persönlich nie anfasse, was das Gameplay angeht. Ich habe mich trotzdem immer mal wieder in den Lore reingeguckt. Ich fand cool, mit was für Klassen gespielt wurde, mit der Bandbreite, teilweise auch mit, ich bin mir relativ sicher, 9 Klassen oder zumindest Interpretationen von den althergebrachten Klassen bei der alten Final Fantasy Teile.
Ach so, ja, oh, ja. Neue Interpretation der althergebrachten Jobs sind in der Tat fast vollständig dabei.
Ich meine, das ist tatsächlich ja dann auch ein Reiz vieler Final Fantasy Teile, den ich durchaus vermisse. Ich finde es ja ganz cool, wenn ein Spiel sich ein klein bisschen über den internen Ernst des, er ist der Soldat und er ist der Sniper und sie ist die Heilerin, wenn sie sich ein bisschen darüber hinwegsetzen und ein freieres Klassensystem machen. Ich fand das zum Beispiel, also wenn es eine Sache gibt, die ich an Final Fantasy X-2 unglaublich gut finde, ist es dieses Kostümsystem, was im Endeffekt ja nichts anderes als ein sehr, sehr breit gefächertes Jobsystem war.
Ganz genau. Und du hast ja im Prinzip dann quasi deinen eigenen Trupp gehabt. Und das hatte dann automatisch Persönlichkeit. Dein Team war dein Team. Und dein Team war anders als mein Team. Das garantiere ich dir. Einfach, weil ich dich und mich kenne und wir einfach unterschiedliche Jobs in unseren Teams haben. Aber also zwei Final Fantasy Spieler konnten einfach mit einem vollständig customisten, Team an den Start gehen.
Und da verstehe ich auch absolut den Reiz bei Final Fantasy XIV, weil auch wenn da jeder die Geschichte grob die gleiche spielt, es gibt zwar immer mal wieder verschiedene Antwortmöglichkeiten, die du als Charakter geben kannst. Und natürlich ist es dir überlassen, ob du diverse Subquests machst, aber das ist bei Solo-Spielen ja auch so. Trotzdem ist es ja ist es so, dass du mit deiner Klasse durchspielst, mit deiner Rasse durchspielst und da dann ein gewisses anderes Art, also diese Avatar-Funktion, die in Final Fantasy normalerweise ja nicht hat. Hier bist du wieder wie bei einem klassischen alten Final Fantasy, der Ritter des Lichts und damit auch der Bethesda-Spieler würden sagen, der unbekannte Auserwählte aus Kapitel 1, der meistens in irgendeinem Kerker oder kurz vor seiner Hinrichtung aufwacht und denkt, oh, ich glaube, ich rette jetzt die Welt.
Ja, kurioserweise ist das Feeling ganz genau so. Also du hast halt eine schöne Sequenz am Anfang und kommst in eins der drei Startgebiete, hast aber vorher in der Welt nicht wirklich existiert. Also du bist nicht einfach so plötzlich da aufgetaucht, aber es fühlt sich nicht so an, als hättest du ein Leben gehabt vorher in dem Spiel. Also von daher, in der Welt. Von daher kommt es einem tatsächlich so vor, als wäre man so ein Bethesda Dragonborn, der einfach plötzlich in der Welt spawnt.
Der Unterschied jetzt zumindest ansatzweise, mal gucken, wie sich Sachen wie, falls Fallout 76 jemals die Kurve kriegt. Und es war schwierig, das ohne Lachen zu sagen.
Ja.
Ist das Spiel ja dann über drei Erweiterungen, also wir zählen jetzt mal Realm Reborn als Ursprungsteil und dadurch, dass es dann die DLCs oder Add-ons, wie man es nennen möchte, Heavensward, Stormblood und Shadowbringer bisher gab.
Eben.
Ja. Ich denke, es wird mindestens, ich habe mir die Story von Shadowbringer angesehen, es wird mindestens eine weitere Erweiterung geben. Blöder Satz. Was du am Anfang notgedrungen hast in den meisten MMOs, du bist der gesichtslose Held, der vorher keinerlei Einfluss hatte und plötzlich ist er da. Das stimmt ab dem ersten Add-on, aber dann nicht mehr. Dann hast du tatsächlich einen Platz in dieser Welt, der dir geschaffen wurde. Und auf dem baut das Ganze auf. Und das war der Punkt für mich, wo ich gedacht habe, jetzt fühlt sich das Ganze langsam an wie ein Final Fantasy. Also nicht nur eben vom Design, von den Welten, von den Zaubersprüchen, von den Skills, sondern auch erzählerisch hat mich das dann mehr interessiert, eben gerade weil Final Fantasy 14 sich mehr anfühlt wie Final Fantasy 6, 9 oder auch wenn es nicht mein Lieblingsteil ist, 12. Die Spiele, wo die Charaktere eher mittelalterlich gesprochen haben, überhaupt das Setting etwas Mittelalterliches oder zumindest High-Fantasy-mäßiges hat. Viele Leute sprechen auch etwas hochgestochener, eingestreut mit Steampunk-Elementen. Wobei Steampunk, teilweise ist es sogar Cyberpunk, wenn man ehrlich ist.
Ja, also, aber da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich finde, Final Fantasy 14 hat für mich immer in einer ganz eigenen Sphäre irgendwie existiert, weil es auf der einen Seite hatte es vom Ambiente her ein absolutes Final Fantasy Feeling und fühlte sich schön klassisch und auch klassisch spielbar an. Auf der anderen Seite hat es aber auch gleichzeitig einen ganz eindeutigen MMO-Flair, so absolut westlich gehabt, dass es sich, wenn ich das gespielt habe, es sich gleichzeitig irgendwie wie Final Fantasy, aber auch etwas völlig anderes angefühlt hat. Und mit völlig anders meine ich jetzt nicht völlig neuartig, sondern völlig halt nicht Final Fantasy. Von daher hatte das für mich immer so einen ganz, ganz, ganz eigenen, Dimension, in der es existiert hat. Aber kurioserweise, das will ich mal, um mich selber zu triggern gleich anfügen, hat es sich immer mehr nach Final Fantasy angefühlt als Final Fantasy 13.
Ja gut, dieses Fass machen wir jetzt zur Sicherheit
machen wir nicht
auf.
Aber ich wollte es zumindest randbemerkungsmäßig angebracht haben.
Aber was du da sagst, ist ganz interessant, dass es sich auch so westlich anfühlt, weil ich glaube, dass Final Fantasy 13 das in Zügen und Final Fantasy 15 offensiv versucht hat. Sie haben beide nicht ihre japanische Identität aufgegeben, aber zum Beispiel die ganzen englischen Namen in Final Fantasy 13 und also
Hope und Lightning und so.
Hope, Lightning, Vanille, Fang. Und da, also wo ich bis heute nicht verstehe, warum sie den CS und den Lucy nicht auch einfach englische Namen gegeben haben. Aber ich will Patrick nicht weiter triggern.
Genau.
Aber da, also das war ein Schritt, der sich so ein bisschen nach mehr Westlichkeit angefühlt hat im Vergleich zu den.
Ja. Den, richtig, allerdings haben wir den schon sehr viel früher gehabt. Es fing schon an mit Final Fantasy VII. Weiter zurück würde ich, glaube ich, nicht so ganz gehen, weil da waren die Namen tatsächlich noch Namen, sowas wie Kane und so. Aber mit VII ging es ja los mit, wir haben Cloud, wir haben in Final Fantasy VIII, wir haben Squall. Das hat sich dann auch nicht wirklich geändert eine ganze Weile. Wir sind dann schon ziemlich westlich geblieben, was Namensgebung und sowas alles angeht. Ich gebe dir insofern recht, als dass es also 13 und 15 sind sehr, sehr verwestlicht worden, möchte ich mal sagen. Also wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund, das einfach mit Leuten aus dem Westen zugänglicher zu machen, weil wir sind ja alle zu blöd für JRPGs.
Das war tatsächlich ja auch eine der Aussagen damals, jetzt bleiben wir doch dran hängen, des Directors von Final Fantasy 13, der gesagt hat, ja, ich glaube, der Westen hat nicht so ganz verstanden, was wir da erreichen wollten, weil das Spiel in Japan ja brav seine sehr guten Reviews bekommen hat. Es hat auch im Westen sehr gute Reviews bei Release bekommen. Hinterher hat dann irgendwie jeder gesagt, nee, nicht wirklich. Aber gut, 15 ist ja eine ähnliche Geschichte. Auch sehr viele gute Reviews, aber auch sehr viele Leute, die sich inzwischen den Mund darüber zerreißen. Gut, aber bei 14 ist auch durchaus dieses Phänomen zu sehen, dass es zu funktionieren scheint. Diese Mischung aus dem quietschbunten, für westliche Geschmäcker teilweise vielleicht auch überdreht wirkendem Fantasy aus Final Fantasy und dem spielerischen Ansatz und dem strukturellen Aufbau, der sehr an westliche Spiele erinnert. Und da sehe ich auch, also nicht, dass ich denke, das Spielsystem ist etwas für ein Solo Final Fantasy, weil viele der Sachen, die man da macht, sind eben genau so, weil es ein MMORPG von vor 5, 6 Jahren ist.
Also, aber auch massiv modern gehalten. Also es ging, Final Fantasy 14 ging und geht auch absolut mit der Zeit.
Ja, also absolut. In dem Rahmen, was natürlich möglich ist. Ich meine, auch der Producer Yoshi-P hatte irgendwann mal gesagt, was er sich wünschen würde, ist einen neuen Teil. Also tatsächlich mit neuer Engine, dass sie einmal hochschrauben können. Das fällt tatsächlich, glaube ich, inzwischen sogar mehr in den Zwischensequenzen, die in keiner Weise gerendert sind, auf. Da fühlt sich alles ein bisschen hölzern an im Vergleich zu, wenn man sich jetzt wirklich neue Spiele anguckt, was aber auch klar ist. Das ist überhaupt nicht als Kritik gemeint. Und ich denke tatsächlich, also kurz vorab, bevor ich jetzt mit dir der Frage nachgehen möchte, inwiefern sind in Final Fantasy 14 denn so Sachen drin, die dir richtig gut gefallen haben? Und die man eventuell in zukünftige Final Fantasies reinbauen könnte, gehe ich stark davon aus, dass Final Fantasy 16 oder 17 wieder ein Online-Teil wird.
Ja, wahrscheinlich. Würde ich auch sagen. Ich würde wahrscheinlich das erst eher bei Final Fantasy 17 erwarten. Und wir reden jetzt einfach so, als würde es 16 und 17 definitiv geben, weil es auch so ist.
Genau.
Aber auf jeden Fall, angefangen bei der Musik, ja. Die Musik in 14 ist einfach, ich finde da nichts zu mäkeln. Es hat einfach alles, was es braucht und noch mehr. Und hier und da natürlich noch den ordentlichen Nostalgie-Kick. Genau wie ich es haben will von einem Online-Spiel, das quasi generationenübergreifend ist. Wir haben da ja tatsächlich Kickbacks bis zu Final Fantasy VII, noch früher in Final Fantasy
VII. Es ist sogar Matoya's Cave drin, also das ist sogar Final Fantasy I, was da teilweise drin ist.
Stimmt, wir hatten sogar auch noch den Warrior of Light Skin, glaube ich, damals. Okay, ja, also ordentlich mit Nostalgie, aber halt auch nicht nur Nostalgie. Es verkauft sich nicht durch Nostalgie, das ist eben das Schöne. Was es da drin hat, ist, also ich finde, es hat alles was ein Final Fantasy am Minimum haben muss. Das fängt zum Beispiel bei Chocobos an und einem Victory Fanfare. Das darf nicht fehlen. Und die Gold Saucer, die finde ich saugeil. Ich fand es aber ziemlich verstörend, dass die reinkamen. Ehrlich gesagt.
Weil du sie als die Gold Saucer aus 7 verstanden hast, oder?
Ja, und es ging irgendwie auch nicht weg.
Gut, das liegt natürlich auch am Namen.
Ja, zum einen. Aber ganz ehrlich, darauf wollten sie ja auch hinaus. Ne? Also ich glaube, 7 war da zu dem Zeitpunkt, als die Gold Saucer kam, auch gerade wieder stark dabei, stärker vermarktet zu werden. Ich glaube, das war auch die Zeit, in der Mobius Final Fantasy auch die Cloud-Episode bekommen hat. Kann das sein? War das so?
Das kann gut sein. Da bist du besser drin als ich. Ich kenne zwar auch die Story, aber ich habe Chronologie habe ich auch nicht drin. Ich weiß jetzt auch nicht, wann der Gold Saucer angekündigt wurde. Ob das schon vor der Ankündigung des Final Fantasy VII Remakes war, was ja schon wieder eine ganze Weile her ist. 2015, meine ich, war das.
Ich weiß nur noch, dass es die erste Ankündigung gab.
Und ja, also sind es für dich eher die Callbacks zu alten Teilen? Also, dass du das Gefühl hast, dass du eine größere Bindung zu dem hat, was du als Final Fantasy kennst? Würdest du das eher als Stärke sehen oder ist
es? Ja, naja. Also, was für mich immer am allermeisten Final Fantasy ausgemacht hat, sind 4 Dinge. Musik, Charaktere, Handlung und Welt. Und alle 4 Teile haben, also alle diese 4 Bereiche haben in Final Fantasy 14 einfach absolut gestimmt, was es für mich seit Final Fantasy 12 nicht mehr gab. Und das ist einfach das, was mich so gefangen hat in Final Fantasy 14. Und einer, Gameplay natürlich auch, Bereich 5, ne? Aber das ist nicht ganz so wichtig wie die anderen 4. Und dadurch, dass Gameplay eben auch noch toll war, es war zu dem Zeitpunkt, als ich es viel gespielt habe und ist bis heute noch, meiner Meinung nach, das absolut allerbeste MMORPG, das es bisher gegeben hat. Sage ich ziemlich zuversichtlich, in dem Wissen, dass jetzt eine ganze Menge Spieler andere MMOs mir gerne gegen das Schienbein treten wollen würden. Aber dabei bleib ich bei. Und das ist halt so, also diese 4 Hauptbereiche und der Gameplay-Bereich, die machen einfach Final Fantasy 14 zu einem wirklich, wirklich guten MMO-RPG und auch einem sehr guten Final Fantasy.
Gibt es denn jetzt Sachen in Final Fantasy 14, bei denen du sagst, dass du die sehr gerne in einem neuen Final Fantasy sehen würdest? Ob das jetzt Setting ist, ob das Gameplay-Ideen sind, ob das gewisse Charakterzüge sind, also Charakterarten sind, die du in der Vergangenheit so vermisst hast?
Die Interaktion mit der Welt, glaube ich. Es gibt in Final Fantasy 14 die Fate-Events. Dadurch, dass es eine ganz offene Welt ist und du alles frei erkunden kannst, wie du magst, muss das Ganze ja auch irgendwie incentivized werden, ne? Wort vergessen. Du sollst dazu ermutigt werden, auch tatsächlich diese Welt zu erkunden. Und viele Spieler haben dafür verschiedene Ansätze und viele Ansätze dafür sind häufig ziemlich mau. Ich finde aber, Final Fantasy 14 hat das super gemacht, weil diese ansonsten absolut freien Flächen, die es vor allem in MMORPGs zuhauf gibt, werden dadurch gefüllt, dass dass es in diesen Bereichen bestimmte Quests gibt. Dann taucht in so und so, keine Ahnung, zum Beispiel ist plötzlich ein Mensch da, der irgendwo hin will. Und dann gibt es da eine Escort-Mission, die automatisch läuft, sobald man in dem Bereich ist. Man kann selber entscheiden, ob man das jetzt macht oder ob man dem armen Wicht sein Schicksal überlässt, aber wenn man es nicht macht, dann wird man nicht bestraft. Wenn man es macht, dann wird man belohnt. Und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Auswirkungen. Es gibt da Schlachten, Überfälle, was auch immer. Man macht die halt oder macht sie nicht. Und das finde ich, kann in einem Final Fantasy, was sehr mittlerweile häufig relativ offene Welt hat, eben sehr zugänglich wirken. Und ich finde, das sollte dann halt auch, wenn nächste Final Fantasy-Teile offen gehalten werden, auch, glaube ich, Einzug daran finden.
Ja, ich denke auch, dass das, also so sehr ich Final Fantasy 15 auch mochte, auch wenn es dein Final Fantasy Test in dem Sinne nicht besteht, wenn ich durchgehe, ob es alle vier Faktoren schafft, weil es dabei tatsächlich bei Welt auf der Strecke bleibt und auch das bei Story leider am Ende ein paar Abzüge bekommt. Dafür das Gameplay in 15 in meinen Augen richtig viel Spaß gemacht hat.
Ja, das Gameplay und die Charaktere und Musik, die haben auf jeden Fall, also die bestehen zu Genüge, um auf jeden Fall aus dem Teil einen guten Final Fantasy Teil zu machen, meiner Meinung nach.
Aber was ich mir in Final Fantasy gewünscht hätte, ist genau das, was du gerade angesprochen hast, was ich auch, ich weiß nicht mal, ob es einen Fachausdruck dafür gibt oder dergleichen, hat einer, dessen Videos ich die letzten Wochen in der Einsamkeit hier gesuchtet habe, wie blöd. Tim Rogers, ehemalig Kotaku, jetzt gerade nicht mehr, was auch immer er jetzt macht, außer sich vor Corona zu schützen. Dem ging's nicht so gut, hat er auf Twitter geschrieben. Der
Besserung.
Der hat, ja, gute Besserung an ihn. Der hat über Dragon Quest, oder wie er es ausspricht, Dragon Questo. Der hat gesagt, dass der Hauptschreiber der Reihe oder der damalige Gründerschreiber, ich weiß jetzt leider nicht mehr ganz genau, irgendwann mal im Interview gesagt hat, wenn er Charaktere schreibt, kann man jetzt drüber streiten, ob das immer der Fall ist bei Dragon Quest, aber die Idee ist, wenn du mit einem Charakter in der Welt sprichst, die du erschaffst, dann sollte es mindestens einen weiteren Charakter geben, der Bezug auf diesen Charakter hat.
Auf jeden Fall.
Das ist nicht leicht immer, aber für einen Spieler, also für mich als Spieler, gab es nie was Cooleres, als wenn ich mit irgendeinem Charakter geredet habe und der gesagt hat, ich sollte hier jetzt Arbeit auf dem Feld machen, aber weißt du was, ich habe keine Lust, interessiert auch eh keinen. Um dann irgendwann irgendeinen im Gasthof zu treffen und zu sagen, ach, wo ist eigentlich so und so? Und ein anderer sagt, der ist bestimmt wieder und schläft bei der Arbeit.
Genau.
Und das reicht, also um zu beschreiben, ich brauche nicht mal so unbedingt einen Quest. Also Quests sind natürlich noch mal das i-Tüpfelchen. Aber was ich in Final Fantasy 15 ganz stark vermisst habe, war, dass die Charaktere in der Welt außerhalb unserer Vierergruppe irgendwie Bezug zueinander hatten.
Ja, das ist ja eben auch das, was Final Fantasy Hauptcharaktere, also vor allem natürlich ausmacht, dass sie Bezüge haben zu der Welt und zu den Charakteren untereinander, also zu den Helden untereinander. Was es leider irgendwie in 14 nicht so wirklich gibt. Aber das, was du gerade gesagt hast, jetzt ist mir der Name entfallen, Tim?
Tim Rogers.
Tim Rogers gesagt hatte, das mit dem Bezug, da ist mir sofort in den Kopf gekommen, der gute alte, hatte eigentlich einen Namen, von dem man die Ritter der Runde kriegt in Final Fantasy 7, in der Höhle da.
Ach, echt?
Ist dir das gerade zufällig?
Ich weiß nicht, ob der einen Namen hat. Ich weiß aber, dass, um an den ja ranzukommen, musst du ja zu dem Chocobo-Weisen. Und der Chocobo-Weise wird tatsächlich von anderen Charakteren auch, auf den wird angedeutet.
Ganz genau. Und das ist genau das, was ich meine. Finde ich wunderbar, dass dieser Chocobo-Weise ist ein absoluter Emerit, so. Wenn man nicht weiß, wonach man sucht, ist jetzt ehrlich gesagt die Chance nicht allzu groß, ihn zu finden. Aber also der ist halt irgendwie so abgeschottet von allem. Es gibt aber welche, die Bezug auf ihn nehmen. Und das ist wunderbar, er gehört in die Welt. In dieser Höhle, die ich meine. Oder war das die Mithril-Höhle? Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, Ritter der Runde-Höhle. Ist jetzt auch egal. Jedenfalls, kein Mensch kennt diesen Menschen, der da drin ist. So, und deshalb fühlt es sich einfach so an, als wäre dieser Mensch, der da drin ist, einfach pure Funktion und kein Teil der Welt. Und von daher gebe ich Tim Rogers da absolut recht. Es ist so wichtig, dass jede Figur, die beschrieben wird oder für die geschrieben wird, auch einen Counterpart hat, in irgendeiner Form.
Genau, also das ist auf jeden Fall was. Ich hoffe, dass Final Fantasy, das sowieso Square Enix aus Final Fantasy 15 gelernt hat, wo es noch haperte. Ich denke auch, dass das Spiel da, ohne jetzt zu viel über 15 reden zu wollen, dass das Spiel da auch an manchen Teilen zu lang in der, Entwicklung war, dass sie da zu versessen drauf waren, Open-World-Spiele von einem gewissen Zeitpunkt zu imitieren, die zu diesem Zeitpunkt aber schon längst schon darum wieder gebettelt hatten, dass es jetzt besser wird. Also mach die große Welt so, dass ich mit ihr interagiere und ich mich als lebendiger Teil darin fühle, sowie auch die Welt selber untereinander Bezüge zueinander zu haben scheint. Was du zu Charakteren gerade sagst und dass das bei 14 nicht so stark der Fall ist, ist tatsächlich auch was, ohne dir da was zu spoilern, wo sie in den Add-ons aufbauen. Also die Charaktere um dich rum, da ist irgendwann dann schon ein fester Kern. Und auch wenn ich den Cast nicht so stark finde wie bei, also zumindest nicht durchgehend so stark finde wie bei den meisten Mainline Final Fantasies, wobei es 13 immer noch schlägt, keine Sorge. das fand ich auch gut, dass das Final Fantasy auch, also versucht dieses klassische Partygefühl zu erschaffen. Es ist zwar natürlich ein bisschen komisch, weil dein Charakter so ein bisschen versetzt dazu zu agieren scheint.
Eben.
Weil er ja leider keine Sprachausgabe hat und damit nicht so aktiv am Geschehen teilnimmt. Das ist, denke ich, auch was sie auf jeden Fall ändern werden, wenn beim nächsten Online-Spiel.
Mhm.
Da wird der Charakter auch sprechen. Das wird zwar noch mal ein Riesenaufwand, aber einer, der es wirklich wert sein könnte.
Ich fand ja auch immer irgendwie ehrlich gesagt lächerlich, und das trifft nicht nur Final Fantasy XIV, sondern fast alle MMORPGs, die relativ modern sind. Du machst dir deinen eigenen Charakter und das ist wunderbar, ja, und suchst dir auch eine Stimme dafür aus, aber diese Stimmen sind nur für so, warum dann genau? Und dann so 12 verschiedene Auswahlmöglichkeiten. So, das ist dann halt für ein paar Hiss und Haas dann eigentlich auch egal. Was du gerade meintest, der Cast, ich fand auch bei Realm Reborn, ja, dem Hauptszenario von dem Haupt 14 Spiel, da haben die Charaktere auch wunderbar Bezug zueinander. Wenn ich hier denke an, weiß ich nicht, wie hieß denn Malfina? Milfena und Alfino und Sid und sowas alles. Hm. Die lernt man zwar die meist unabhängig voneinander kennen, die haben aber irgendwie schon so ein Konglomerat, will ich sagen, wo du dann halt nochmal das Gefühl hast, so außen vor zu sein. Du bist so ein Schlappi, der da hin und her gelaufen kommt. Zufällig bist du Krieger des Lichts, ja. Aber hast ansonsten eigentlich wirklich nichts mit allem zu tun. Bist halt so der Bauer, der reingeworfen wird, der sich dann halt doch irgendwie als, keine Ahnung, Dame empuppt oder so. Das ist das eigentlich, was ich meine. Weil wer sind denn eigentlich die Helden in Final Fantasy XIV? In Final Fantasy lebt eigentlich grundsätzlich davon. Und das gilt für jeden nummerierten Hauptteil, dass es eine Gruppe von auserwählten Helden gibt, die zusammenfinden und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Vielleicht aus unterschiedlichen Motivationen, aber sie arbeiten alle gemeinsam darauf hin. Final Fantasy XI, das erste MMORPG der Final Fantasy Reihe, hat eigentlich auch genau darauf abgezielt. Es sollte ganz stark ermutigt werden, dass Leute zusammenarbeiten. Es gab massive Bestrafungen fürs Solospielen quasi. Ein Charakter konnte quasi nur eine Sache wirklich gut und man musste zusammenarbeiten, um voranzukommen. Das ist in 14 massiv gelockert worden. Es gibt keine Erfahrungsstrafen mehr zum Beispiel. Und man kann das Spiel eigentlich ziemlich gut alleine durchspielen. Es gibt ja sogar auch Solo-Instanzen, ganz viele Quests, die man nur alleine machen kann. Und dann halt vereinzelt Instanzen, die man als Gruppen machen muss. Aber da gibt's halt nicht diese eine Heldengruppe, die sich dem ganzen Bösen stellt. Du bist ein Krieger des Lichts. Es gibt anscheinend noch tausende andere Krieger des Lichts. Und nur für bestimmte Situationen kommt ihr zusammen und bekämpft das große Böse. Trotzdem aber seid ihr die großen Helden? Nicht wirklich irgendwie. Und das, was man eigentlich als eine Heldengruppe verstehen würde, die dann halt wirklich auch Motivation haben, das Böse aufzuhalten oder was auch immer der Fall ist. Das sind eigentlich nur Support-Charaktere. Also das ist halt auch so eine Eigenart an Final Fantasy XIV, wo die eigentliche Heldentruppe die Leute sind, die eigentlich nur Support-Charaktere sein sollten.
Ja, da habe ich auch mal einen sehr interessanten einen sehr interessanten Artikel zugelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wo, ich glaube auf polygon.com, über jemanden, der noch mal so geschrieben hat über seine Zeit mit Final Fantasy 11 und wie sehr ihm das gefehlt hat. Also wo er da auch gleich frei rausgeschrieben hat, Final Fantasy 11 ist viel weniger einsteigerfreundlich und es ist, jeder kann auf den ersten Blick sehen, warum Final Fantasy 14 viel massentauglicher ist. Aber 11 war dann vielmehr der feuchte Traum für echte LARPer und also echte Rollenspieler, denn du konntest, wie du es gerade genau gesagt hast, es gab eine Abhängigkeit von anderen Spielern, nur da wird eine völlig andere Art von Spieler oftmals gebraucht. Also, dass es dann zum Beispiel auch Spieler gab, die ein relativ hohes Level hatten und mit Absicht in der Startstadt geblieben sind, um Neulingen helfen zu können. Dass die gesagt haben, ey, ihr könnt zu dem und dem gehen und der wird euch da helfen und euch mit hochziehen über ein paar Kämpfe. Also für Anime-Aficionados, so wie Sword Art Online uns vorgaukelt, dass Online-Spielen sein könnte, war tatsächlich das, was die Final Fantasy XI-Leute, also zumindest die Hardcore-Leute, probiert haben. Dieses, ich bin nicht der Krieger des Lichts, der den Endboss schlagen wird. Ich bin der Krieger des Lichts, der andere Krieger des Lichts hochzüchtet. Der die los auf die Reise schickt. Es ist nicht mein Schicksal, da zu diesem Endboss zu gehen. Und für den einen Spieler selbst, der sich in dieser Rolle weiß und für alle, die ihn als diese Rolle akzeptieren, denken sich, ey, das ist eigentlich total cool. Das ist ein richtig konsequentes Ding. Wenn wir eine Serie oder sowas gucken, klar, es gibt Harry Potter und der kämpft am Ende gegen Voldemort. Aber wie viele Leute bringen ihm auf dem Weg dahin was bei? Und wir finden sie total cool, wenn wir sie über sie lesen. Nur natürlich sagen die meisten, nee, ich will aber der Held sein.
Ja, der enorme Unterschied ist ja der. Harry Potter und Cloud Strife.
Der Stein der Weisen.
Und Squall Leonhardt. Harry Potter. Genau. Squall Leonhardt und der Stein der Weisen. Und der Zidane und wen wir noch alles haben. Der Punkt ist, das sind alles eingefleischte Charaktere dieser Welt. Und das ist eben dieser ganz starke Unterschied. Und dann auch noch muss man bedenken, dass Final Fantasy traditionell eher eigentlich überhaupt ein Singleplayer-Spiel ist. Von daher war es also generell gewagt und Chapeau, dass sie es gemacht haben, einen nummerierten Online-Titel zu machen. Aber ich meine, man muss halt eben verstehen, dass eben nicht nur soziale Spieler unterwegs sind. Viele spielen ja Spiele einfach nur für sich selbst. Und
auch wenn es Online-Spiele sind.
Genau. Und die empfinden dann ja sowas wie Final Fantasy XI ja eher eine Bestrafung, weißt du? Das ist dann halt nicht unbedingt attraktiv für sie, wenn sie dafür bestraft werden, alleine spielen zu wollen. Und wir kommen jetzt in eine vollkommen andere Sphäre eigentlich.
Das ist okay.
Aber also, wir werden jetzt mega philosophisch hier. Aber sollte man nicht sein Spiel auf die Weise spielen können, wie man möchte? Von daher finde ich, macht 14 vollkommen den richtigen Schritt, zu sagen, ja, wir zwingen jetzt, also in Anführungsstrichen, wir zwingen jetzt unsere Spieler nicht dazu, zusammenzuarbeiten. Sie können auch alleine spielen. Also machen wir unser Main-Szenario quasi Singleplayer-only. Nur diesen einzelnen Schritt können sie ja immer gemeinsam erleben. Das ist ja möglich. Das wollte ich nur sagen, ist die richtige Entwicklung von 11. Was nicht heißen soll, 11 ist ein schlechtes Spiel oder ein schlechtes MMORPG. Nur es hat nicht, meiner Meinung nach, nicht wirklich den, also es verkörpert den Geist von Final Fantasy, aber nicht von Singleplayer-Spielen.
Tatsächlich könnte ich mir aber auch, gerade was Final Fantasy Online angeht, einen Zwischenschritt das nächste Mal vorstellen. Also, dass auch das nächste wie eher wie 14 agiert, du aber innerhalb von Städten durchaus und diversen anderen Arealen Platz gibst für für mehrere Mikrokosmen, in denen eher wie in Teil 11 gespielt werden kann, wo du dann auch in besondere Dungeons gehen kannst. Nicht um Schätze zu sammeln, sondern einfach nur um diese Erfahrung zu haben. Also nicht, dass man sagt, okay, Leute, die halt nicht so kooperativ spielen wollen, die werden bestraft. Weil die dann, beziehungsweise die kommen dann nicht an dieses und jenes Item ran, sondern es ist nur eine andere Art zu leveln. Du kannst ja auch ganz normal weiterhin auf deine Art, also auf die Solo-Art, Quests annehmen, leveln und dergleichen. Du kannst aber auch diese Kooperativ-Sachen machen und da dann Spielern vielleicht auch mehr Raum geben, ganze kleinere Stadtteile oder Submaps freischalten und anbieten, auf denen dann diese Art des Roleplay ermöglicht werden kann. Nur so als Gedanke, wo du das gerade so nochmal beschrieben hast. Ich würde jetzt die Komponente eben, die wegfällt von dem Online, sondern einem Solo. Also wenn wir jetzt ein Final Fantasy 14 Solo bekommen, also 16 wieder mehr in das Setting geht, dann könnte diese ganze Problematik, die du beschrieben hast, mit dem Charakter, der so in der Luft hängt, ja damit automatisch behoben werden, dass es eben kein Online-Spiel ist, sondern du dich wieder auf eine Solo-Kampagne konzentrieren kannst. Und so wie du es beschreibst, fehlt da im Endeffekt gar nicht viel, um aus einem Final Fantasy 14 A Realm Reborn ein Offline-Spiel zu machen. Aber ich meine tatsächlich, dass ich ein Gerüst wie Final Fantasy, also ich meine im Positiven, dass wenn ich ein Spiel wie Final Fantasy 14 jetzt mache, also es nahezu 1:1 nehmen würde, anderes Kampfsystem wahrscheinlich, aber den Hauptcharakter mehr in die Welt einbinden und dann fühlt sich das Ganze mehr oder minder wie ein vollwertiges Final Fantasy an. Und das, finde ich, ist, das macht mir ziemlich viel Mut. Also sie scheinen wieder sehr gute Leute zu haben, die die Storys schreiben können. Ja. Ich habe durch die Bank weg immer nur positive Sachen zu den Main Stories gehört. Und wie wir alle wissen, bei den meisten Open-World-Spielen, die Main-Stories sind normalerweise nicht das, was die meisten Leute aufzählen, wenn sie das Stärkste aufzählen. Das sind normalerweise immer diverse Nebenquests, die Leute dann richtig cool finden. Das ist fast überall so. Auch bei, und damit nicht nur MMOs, sondern auch, also wenn ich an sowas wie die Mass Effect-Reihe denke. Die Mass Effect-Reihe hat von vielen Subquests mit den Charakteren, mit denen Shepard durch die Gegend gegangen ist, diesen Buddy-Missionen streng.
Ja.
Davon hat das Spiel sehr, sehr gelebt in der Fanszene, die dann, weil da noch eine engere Bindung zu anderen Charakteren aufgebaut wurde. Und auch das ist, denke ich, etwas, was die Schreiber von Final Fantasy 14 gemeistert haben, dafür, dass es ein MMO ist und doch regelmäßig deine Support-Charaktere, die ja aber trotzdem die Helden sind, dass diese Helden sich immer wieder sehr gut eingebunden fühlen in diese Welt und nicht einfach nur so, ja, wir sind halt diese 7 Abenteurer und uns kennt keiner und wir kennen keinen, aber wir besiegen das große Böse.
Das stimmt. Ist eben die andere Seite der Medaille. Ich vermisse eben leider ganz stark das Helden-Feeling, das ich haben müsste als Held eines Spiels. Und das ist der Spieler einfach grundsätzlich. Sollte er zumindest sein. Aber auf der anderen Seite kommt dann natürlich der Heldentum der anderen Helden in dieser Welt zur Geltung. Das ist natürlich auch wieder schön. Es wäre halt ein bisschen wünschenswert, dass man noch ein bisschen mehr mit denen interagieren könnte, noch ein bisschen mehr Bindung aufbauen könnte, genau wie du sagst. Und da kommt noch mal ein ganz anderer Punkt ins Spiel, und zwar das Gehilfensystem. In 14 gibt es ja Gehilfen, quasi NPCs, die für dich arbeiten. Die kannst du dann sagen, okay, du bist jetzt Schwarzmagier, geh mal trainieren und während du Monster tötest, bringst du mir dann das und das mit. Oder du sagst, hier, du bist jetzt Minenarbeiter, hier hast du meine Spitzhacke, du bist jetzt Minenarbeiter, geh mir Erz holen und so weiter. Dann machen sie das Ganze für dich, sind einen halben Tag oder so unterwegs, je nachdem, wie viel Zeit du ihnen aufzwingst, und dann kommen sie zurück und geben dir halt deine Sachen, die sie für dich erwirtschaftet haben. Es wäre zu cool, wenn es mit denen. Ich meine, die funktionieren ja quasi fast schon wie Spielercharaktere. Sie kriegen Erfahrung, sie leveln, sie können dieselben Jobs nehmen wie du, sie können ausgerüstet werden. Der Schritt wäre nicht so groß, gemeinsam mit denen Missionen machen zu können. Das wäre natürlich auch cool.
Ja, also beziehungsweise auch da finde ich wieder, wären beide Systeme sehr cool. Also nehmen wir jetzt mal an, wir starten nicht wie Final Fantasy 15 mit einer Vierergruppe und belassen es dabei, sondern sagen aber tatsächlich mal, wir starten mit unserer kompletten Gruppe und machen am Anfang aus Storygründen natürlich gutes altes Splitting, dass du mal so durchwechselst und deinen Protagonist mit allen zusammen Kontakt hat, du aber relativ schnell, nachdem das durch ist, du deine Dreier- oder Vierergruppe hast und der Rest der Charaktere kann unter deinen Anleitungen Sachen machen. Ja. Dass du dann auch wissen musst, okay, will ich die nächsten 2 Stunden tatsächlich auf den Charakter verzichten, bekomme dann aber dafür vielleicht das? Also, ja, dass deine Party aktiv bleibt. Du hast nicht, um jetzt das Erste, was mir einfällt, Final Fantasy, entweder 7 oder 9, also dass die Leute auf der Highwind oder auf der blauen Narzisse eigentlich nur sitzen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und dann denken, das ist jetzt also mein Abenteuer. Ja. Also es ist wie der ewige Ersatzspieler sein im Sport, wo du die ganze Zeit auf der Bank sitzt und plötzlich sagt jemand, ey, willst du mal hinkommen und Final Sephiroth, Bizarro Sephiroth besiegen? Was? Ich bin Level 20.
Genau.
Also das wär auch eine coole Idee, so die Charaktere noch mehr einzubinden.
Wobei, bei war das 7, 8 und 9? Ich glaube schon. Haben die Charaktere, die nicht aktiv im Team waren, ja trotzdem auch Erfahrungspunkte gekriegt und gelevelt. Das Blöde ist, soweit man weiß, haben sie halt tatsächlich nichts gemacht. Genau. Genau wie der Sith of the Highwind. So, das wäre dann natürlich voll cool. Das wäre dann eine absolute Ergänzung. Dann würde sich das auch ein bisschen mehr nach Fortschritt anfühlen, auch für diese Charaktere, die jetzt nicht unbedingt der Lieblingscharakter von einem sind. Ich zum Beispiel habe damals, ja, ich weiß, du wirst mich verkloppen wollen, ich habe niemals mit Yuffie gespielt. Ich fand Yuffie megamäßig in Final Fantasy 7, fand ich sie toll als Charakter, aber als spielbaren Charakter habe ich sie immer aussortiert.
Ich sehe so gerade für mich, also was wir in diesem Gespräch, worauf wir uns jetzt konzentriert haben, war dieser Bezug auf die Welt und der Bezug von Charakteren auf die Welt und von Charakteren zueinander. Ob in der Welt und in der Party und darüber hinaus. Das wäre tatsächlich das, was ich gesehen habe von Final Fantasy XIV, sie sehr viele Schritte in die richtige Richtung gehen. Und wo ich auch also wenn mir jetzt jemand, ich habe schon zu diversen Leuten gemeint, ich glaube, dir hatte ich es auch geschrieben im Vorfeld, ich bin mir nicht sicher, also wenn der jetzige Produzent von Final Fantasy XIV, ich glaube zwar, dass er auch der Produzent für den nächsten Online-Teil wird, ich hätte aber nichts dagegen einzuwenden zu sehen, was er als Leiter für ein Mainline-Teil übernimmt. Das fände ich sehr spannend. Ich denke, dass Square Enix, auch wenn sie auch immer mal wieder Mist bauen, immer noch unglaublich viel Talent im eigenen Haus hat. Ich fände es sehr spannend, wenn sie es schaffen, sich beim nächsten Final Fantasy dann auch eben noch weiter von Nomura und Co. zu lösen.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir das aber nicht erfahren werden, sobald was er in Solo-Spielen drauf hat, weil das letzte Mal, als sie experimentiert haben mit wer macht jetzt online und wer macht wer macht jetzt ein Multiplayer-Online-Spiel, wer macht jetzt ein Singleplayer-Spiel, wer macht jetzt ein Hauptspiel, da kam das ganze Agito-Problem und das ganze Vanilla Final Fantasy 14-Problem wirklich ins Rollen. Also da ging die Produktionshölle, wie man so schön sagt, richtig los. Und da sie sich jetzt erst gerade davon erholt haben, Fragezeichen, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, kann ich mir vorstellen, dass sie, was die solche Experimente angeht, glaube ich, nicht so bald so Gewagtes angehen werden. Insbesondere deshalb, weil Hierarchie in Japan ja immer noch so eine ordentliche Rolle spielt. Wenn du halt in der Vergangenheit Multiplayer gemanagt hast, dann gibt es genügend andere im Haus, die schon Singleplayer-Hauptspiele Regie geführt haben, directed haben. Da hast du erstmal nichts an der Spitze zu suchen. Also ich glaube nicht, dass wir so bald erfahren werden, was er in Singleplayer drauf hätte.
Ja, also ich halte es auch für unwahrscheinlich. Ich sag nur, ich fänd's interessant. Dadurch, dass, wie du ja richtig sagst, also das Agito-Problem, und da gehört Final Fantasy 15 dazu, denn wir erinnern uns, Tetsuya Nomura saß ewig lang da dran.
Gab's nicht auch den Moment, wo er gesagt hat, was Nomura? Ich weiß nicht, dass Final Fantasy 15 auch ein Musical sein könnte?
Das hat er einfach mal gesagt, nachdem er damals Les Miserables gesehen hat. Hm. Der Film ist auch schon wieder 8 Jahre alt oder sowas. Also ich glaube, Tetsuya Nomura ist ein
Visionär.
Visionär, aber he doesn't get beep done. Und deswegen wurde damals ja Hajime Tabata geholt, der dann aber nach 15 auch es ist nicht so ganz klar, ob er gegangen ist oder gegangen wurde. Ja. Es klang so nach beiderseitigem Einverständnis, was meistens heißt, die Firma war nicht zu unglücklich, dass er gegangen ist. Also irgendein neuer Produzent muss dran. Sie werden nicht nochmal Nomura ranlassen. Der ist jetzt sowieso weiterhin mit Kingdom Hearts beschäftigt.
Eben.
Also deswegen bin ich mal gespannt, wer es wird. Es gab sehr großes Lob für die Schreiberin, der Shadowbringer und Stormblood, also eine der Hauptschreiberin. Da fände ich es auch extrem spannend, ob wie viele Leute da sind.
Da ist aber auch wieder so ein, Entschuldigung, wenn ich dir da reingrätschen, da ist aber auch wieder so ein Ding, sie konnte sich nicht wirklich frei entfalten, weil es schon etabliertere Schreiber gab und sie sich mit denen immer absprechen musste. Darum weiß man jetzt auch nicht so wirklich, also ich zumindest weiß nicht so wirklich, wie viel von dem Lob tatsächlich an sie gehen muss.
Ja, ja, klar.
Und wie viel eigentlich abgegeben werden muss und dann also damit zusammenhängt, dass ich dann auch nicht weiß, ob wirklich überhaupt einer von denen der Hauptschreiber sein sollte. Weißt du, was ich meine? Also was das Schreiben angeht, da bin ich völlig unsicher. Völlig unsicher. Ich meine, 14 haben sie wirklich noch gut gestampft. Aber ich weiß es nicht. Ist im Prinzip, was ich sagen will.
Ich sag nur, ich habe für meine Seite ein gutes Gefühl. Ich will es auch deswegen, ich will es nicht auf Einzelpersonen reduzieren. Man bekommt dann am Ende Einzelpersonen mit, aber die Teams scheinen ja da zu sein. Und im Endeffekt schreibt ja sowieso schreibt. Normalerweise ist es so, du hast 1, 2 Leute, die das Hauptskript schreiben. Und danach wird dann kleiner geschrieben, beziehungsweise bei Videospielen hast du ja noch ganz oft, dass dann Events auch geschrieben werden.
Ja.
Ich sag nur, dass ich das Gefühl habe, auch wenn teilweise, also in Storylines wie bei Heavensward, es wird sehr viel mit mythischen Namen um sich geworfen, wo, wenn du es einfach nur hörst und nicht guckst, dich die Hälfte der Zeit fragst, okay, wer jetzt? Mit was? Aber das ist immer eine Gefahr bei Fantasy.
Ja,
das da ist Fantasy richtig. Halt immer wild. Science Fiction ist ja das Gleiche. Wir haben die Myklorianer mit den Wubblewubs getroffen und sie haben ihre Plasma-Neutronen-Laserstrahlen auf uns abgeschossen.
Myklorianer mit den Wubblewubs.
Jeder, der nichts mit Science Fiction oder mit dieser Reihe zu tun hat, sitzt da und sagt, was für ein Schwachsinn. Also dieses Lore-Gebrabbel gibt's ja überall. Aber abgesehen davon fühlen sich die Stories in 14 wieder weitaus geerdeter und konsequenter fertig gedacht an, als ich das bei 12, 13 und, auch wenn ich es sehr liebe, 15 wahrgenommen habe. Und ja, bevor jemand was sagt von den 12 Fans, 12 hat eine sehr detaillierte Story, sie erzählt sie nur immer am komplett falschen Ort.
Ja, man war immer zu spät.
Und damit lassen wir es jetzt gut sein, denn wir haben jetzt ausführlich in der letzten Stunde darüber gesprochen, dass ich denke, wir es zusammenfassen können in was Final Fantasy XIV so schön macht, ist, dass ihr sehr viel zumindest als Spieler teilnehmt, euer Charakter jetzt weniger,
ja.
Also lore-mäßig, aber ihr als Spieler nehmt sehr viel und habt sehr viele Möglichkeiten, an dieser Welt teilzunehmen. Und ich denke, das ist was auch ältere Final Fantasies für die damaligen Möglichkeiten ausgemacht hat. So Final Fantasy 7, 8, 9, die goldene Ära. 6 nehme ich auch sehr gerne noch mit dazu. Das waren immer auf den Weltkarten, konntest du immer noch irgendwo hin und irgendwas machen. Und irgendein Charakter hatte irgendeine Verbindung zu dem nächsten Ort, wo du hingehst. Es gab wenig Orte, zu denen niemand in der Story eine Verbindung hatte. Das haben diese Teile ganz großartig gemacht und das ist dann in der Folgezeit immer schwächer geworden. Und wenn sie da wieder hinkommen und 14 nehme ich jetzt einfach als Mutmacher, dass sie sehen, dass so Storytelling Spaß macht, also Spielern zumindest, dass wir dahin wieder gehen könnten und das finde ich super.
Das ist doch mal ein Wort.
Ja, das ist eine blöde Angewohnheit von mir, dass ich dann schon so viel zusammenbrabbel, dass der andere noch sagen kann, ja, das war's dann auch. Patrick ist aber leider nur Gast und wird deswegen jetzt nicht das Ending abmoderieren. Von
daher, werden wir noch sehen.
Patrick, vielen lieben Dank, dass du so wahnsinnig warst und mit mir hier eine Stunde. Ja, als würdest du das nicht sowieso freiwillig tun. Also hätten wir keine Aufnahmegeräte. Also
viel danke, dass du mich dazugeholt hast. Das war doch das, was ich an einem ereignisreichen Tag wie heute gebraucht habe.
Das freut mich. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Das war mal eine etwas andere Folge von Mehrspieler. Ein bisschen länger, ein bisschen mehr Patrick, ein bisschen weniger Johannes. Aber keine Sorge, Johannes kommt wieder. Den schnappe ich mir auch noch. Die Musik ist von Laurie of Joanne. Patrick und ich sind aus der schönsten Stadt der Welt. Oder zumindest der Besten. Und ihr seid die Besten. Wir hören uns alle bald, bald wieder. Und Patrick, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf und nutzt den Hausarrest, um ein bisschen euren Backlog zu verkleinern oder geliebte alte Spiele nochmal neu anzufassen. Ciao, ciao.
Ciao.